Also herzlich willkommen zu meiner Ausstellung hier, New Tools for Old Attitudes, heißt die ganze Ausstellung. Ein Titel, den ich jetzt außergewöhnlicherweise einmal in Englisch verwendet habe, weil der Sinn dieses Titels ist einfach auf Deutsch nicht übermittelbar. New Tools, neue Werkzeuge für alte Attitüden, Haltung, Ideen. Darum dieser englische Titel. Ich werde in dieser ganzen Führung werde ich immer wieder versuchen, eine Beweisführung für diesen Titel zu finden. Hier in diesem Saal, es beginnt 1984 in der Nähe zu Rockefeller Dining Room von Fritz Glarner, den ich übrigens sehr schätze und stolz bin, dass ich eine Arbeit von Glarner auch in dieser Ausstellung, in meiner Ausstellung integrieren konnte. Es gibt eine fast astrologische Dekade vorher. Begonnen habe ich 1977 mit meinen Arbeiten. 1977, 76, 77 waren die ein ganz anderer Zeitgeist vorhanden als dann 84. Die persönlichen Mythologien waren angesagt, Spurensuche war angesagt, Documenta auch mit diesem Titel. Und diese Zeit 1977 bis 84 hatte viel mit meinem Individuationsprozess als Künstler, als Mensch zu tun. Es waren Untersuchungen über mich, über meine Befindlichkeit, über meine Stellung in der Gesellschaft, zu der Kunst, zu Politik, zum Leben überhaupt. Diese Untersuchungen wurden dann abgeschlossen, auch in einer vielleicht Zäsur. 81 war Zürich brennt, war eine bewegte Zeit in Zürich. Man kämpfte für Gelder für die alternative Kultur. Es war eine ganz heiße Zeit, sehr bewegt, sehr engagiert. Zuerst sehr poetisch, sehr, sehr verspielt, wurde dann aber radikalisiert von der polizeilichen Gegenkraft, die da plötzlich da war. Dann wurde eigentlich darum diese Schnittstelle 1984, als ich meinen Individuationsprozess abgeschlossen hatte, war für mich diese Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Und hier in diesem Raum sind die Zitate. Es sind Zitate, die eben mit der Kunstgeschichte zu tun haben. Ich als Hochbauzeichner gelernt, der Architekt, zuerst Architekt werden wollte, dann aber die Kunst auch gepflegt hat und sich mit der Kunst auseinandergesetzt hat und plötzlich auch die ersten Erfolge kamen. Ich habe zwar gebaut, es wurden Entwürfe gemacht für Einfamilienhäuser bis zu Terrassenhäusern und es wurden auch nach meinen Plänen gebaut. Aber die Kunst war plötzlich für mich immer wichtiger, weil diese Auseinandersetzung mit dem Raum, mit dem Material, mit dem Licht, mit diesen Themen wurden plötzlich auch in der Kunst für mich ein Thema. Und dann als Autodidakt war die Auseinandersetzung mit dieser Kunstgeschichte war ein Thema. Also hier sehen Sie eine Arbeit, dieses Relief, was in Beziehung zum Glarner gehängt wurde. Könnte ein Schwitter sein, ist aus dieser Zeit, mit dieser Problematik vom Relief, wurde dann aber eigentlich etwas als gescheitert empfunden und hat da plötzlich schon wie etwas vorweggenommen, und zwar das Zerschneiden dieser Arbeit. Also einerseits ein Scheitern und dann aber diese Radikal, dass man das Außen nach innen verschränkt. Oder hier diese Arbeit, der Billig-Bill. Das war ein Plakat von Max Bill 1984. Er hatte eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich. Dieses Ausstellungsplakat hat mich irgendwie sehr, sehr fasziniert. Und so in diesem Sinne von Max Frisch vielleicht, ich liebe, was mich brennt. Also mich hat das einfach so fasziniert in seiner Einfachheit. Und diese Themen, dass man mit zwei Quadraten die Übereckstellung, dass man einerseits eine Raumeroberung damit herstellt und andererseits diese Leerstelle. Es war natürlich auch eine gewisse Rotzigkeit, dass ich sage, also dann das nachbaue mit Elektroschläuchen, Servicetüchlein, also wirklich ganz billigen Materialien und dann einfach so in einer etwas rotzigen Geste, der Billigbild, oder? Hat er leider nicht gesehen, der Max Bill. Also wurde nur einmal gezeigt, dann auch irgendwie 1984 in Palazzo Liestal und verschwand dann in der Versenkung und habe das jetzt wieder hervorgeholt. Die Gitarre, ein Archetyp der kubistischen Phase, Braque, Picasso, auch die Picasso, die Gitarre, die nachgebaute, habe ich dann auch nachgebaut. Hier ist eine Arbeit, die kleine, da die wirklich allerletzte, das ist eine Farbtube, die ausgedrückt wurde, ist 1988, ist zwar etwas später, aber wie Sie hier sehen, diese Arbeiten, die sind noch alle bemalt. Also ich habe da, die Objekte sind noch bemalt, ich habe mit Farbe gearbeitet und bis ich dann eigentlich auch merkte, dass jedes Material schlussendlich eine Farbe hat, in sich eine Oberfläche, eine Farbigkeit, Spuren des Gebrauchs, Spuren vom Leben, von einer Funktion. Und das war dann eigentlich dieser radikale Schnitt, dass ich sagte, also gut, ich brauche eigentlich keine Farbe mehr. Und darum habe ich dann auch diese Farbtube ausgedrückt und habe dann wirklich auf die Farbe verzichtet. Da hinten noch dieses Selbstporträt. Wenn Sie vielleicht die Augen zukneifen, dann sehen Sie, dass es ein Gesicht ist. Das große Kreuzworträtsel, wie es heißt, es ist ein Kreuzworträtsel, das natürlich nicht aufgeht, das man nicht lösen kann und sehr komplex ist in einer Bedeutungsebene, auch sehr intuitiv, sehr schnell, sehr persönlich, die Fragen oder die hier in diese schwarze Quadrate hineingemalt wurden. Aber schlussendlich eben ein Gesicht, also es ist eigentlich ein Selbstporträt. Jetzt gehen wir in den nächsten Saal. Also hier in diesem Kabinett möchte ich Ihnen noch etwas zeigen. Das ist eine auch unveröffentlichte Serie von Zeichnungen, die entstanden sind 1987, die auch etwas damit zu tun haben mit den vorhergehenden Pinselzeichnungen, die vor 1984 entstanden sind. Es sind die Sprachkörper, die drei, und die anderen, das sind Zahlenräume. Es ist ein Umgang mit der Sprache und mit Bedeutung. Es hat auch etwas zu tun mit diesem Selbstporträt, der großen Arbeit vom Kreuzworträtsel. Und es ist etwas, was ich in dieser Zeit einmal in mein Skizzenbuch geschrieben habe, ist, ich denke, dass jede Abstraktion über den Körper geht oder durch den Körper geht. Und hier ist es ein Versuch, in einer körperlichen Äußerung, aber mit einer Abstraktion, dass ich mit Buchstaben arbeite oder mit den Zahlen arbeite. Hier noch als Figur erkennbar, dann diese Abstraktion, einfach das 1 bis 9 oder 10, dieses, eine Skulptur herstellen mit den Zahlen. Und das ist eine Serie, die geschlossen auch noch nie gezeigt worden ist und auch ausgegraben wurde. Und ich denke, dass sie sehr gut funktioniert, jetzt auch mit den ersten Arbeiten, aber auch mit meinen Arbeiten von früher. Der Tänzer, die kleine Figur da hinten, ist in dem Zusammenhang eben mit der Abstraktion, die durch den Körper geht. Also die Figur, die plötzlich in Teile aufgelöst wird und dann aber doch diese Leichtigkeit in sich, der Tänzer, wie ich diese Skulptur nenne. Und es ist diese Gliederpuppe, die man auch als Kunststudent oder in der Kunst gebraucht wird, um die Figur besser zeichnen zu können. Es ist eine Auflösung dessen auch in Kuben, in körperliche Körperteile, schlussendlich in eine geometrische Form. Und hier ist so etwas wie die Beweisführung von diesem Satz, den ich damals kreiert habe, dass diese Abstraktion durch den Körper geht. Nach dieser Zäsur, was ich eingangs erwähnt habe, mit dieser Erkenntnis, dass plötzlich jedes Material seine Eigenfarbigkeit hat und dass für mich dieses Bemalen von Objekten einfach nicht mehr funktioniert hat, kam diese Phase, die ich diese Dekonstruktion nenne. Es ist wie das Relief im anderen Raum, wo plötzlich durch ein Scheitern einer Arbeit diese radikale Zerstörung, dieses zwei- oder vierteilen, das sind zwei Schnitte diagonal über diese rechteckige Arbeit, durch zwei Schnitte das Außen nach innen bringen, wo plötzlich eigentlich durch eine Zerstörung etwas Wahres entsteht. Und das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe in dieser Zeit. Ich war sehr viel auf Reisen in dieser Zeit. Ich habe den ganzen Nahen Osten bereist, die ganze islamische Welt kennengelernt. Und das war für mich ein unwahrscheinlicher Fundus an neuen Inspirationen und von einer unwahrscheinlichen Seelenverwandtschaft, die ich da plötzlich spürte und sah. Und eine Bestätigung von etwas, was man spürt, die vorhanden ist. Also Sie sehen diese Arbeit da hinten, diese gelbe Arbeit, Mashrabi, ist sogar ein arabischer Titel. Der Mashrabi, das ist ein Fenster, das vergitterte Fenster, wo sich die Frauen hinter diesen vergitterten Fenster doch Anteil nehmen können. Man sieht nicht rein, aber man sieht raus. Und das ist so ein Thema von dieses Mashrabi. Also wo diese Einflussnahme sehr, sehr deutlich wird. Im Islam ist ja der Glaube, diese Erkenntnis, dass es Chaos und Ordnung gibt. Und dieses duale System, das Chaos und die Ordnung, das man in den Arabesken sehr gut nachvollziehen kann, lesbar wird und sichtbar wird. Also auch dieses vielleicht zwei Unvereinbare miteinander in Verbindung bringt, ist wie hier diese Arbeit, dieser rechte Winkel und diese freie geschwungene Form. Und das war in dieser Zeit dieser Versuch, dieses Unvereinbare miteinander in Verbindung zu bringen. Also es sind hier, auch im anderen Saal, sind dann noch Papierarbeiten, die das, dieses Thema wirklich versuchen, auch zeichnerisch zu lösen. Dieser Schnitt oder dieses Zerschneiden und diese Radikalität, etwas eben auch zu zerstören, das ist etwas, was das andere Reiseziel war: Indien. Und in Indien ist die Kali. Die Kali ist die Göttin der Zerstörung, aber auch der Schöpfung. Und wo nur durch Zerstörung eigentlich etwas Neues, etwas Schöpferisches entsteht. Und hier ist vielleicht so ein Ding, es ist ein Rollladen, der diagonal zerschnitten wurde und wieder aufgerollt und zu diesem Sturmturm geworden ist. Oder auch hier dieses Bild, das Negativbild, ist auch das Zersägen des Rahmens, diagonal, und dann aber so montiert, dass dieses Negativbild, und das ist auch der Titel dieser Arbeit, dieses Negativbild, das Kleine, das Offene, das Nichts oder der Leerraum übrig bleibt. Und da kommt ja wieder diese Verbindung dann mit dem Billigbild, wo mich das so fasziniert hat, dieser Leerraum, dass man diese Raumeroberung, andererseits aber auch dieses Leerlassen, diese Leerstellen zu thematisieren. Da hinten ist eine Arbeit, die nennt sich Die Willkürie der Verhältnisse. Und da ich ja den Zollstock nicht brauche, sondern ich brauche den für eine Frottage zu machen, also da ist mein Meter der Zollstock, und die Willkürie der Verhältnisse ist eigentlich eine sehr intuitive Gesetzmäßigkeit des Schnittes, der Proportionen. Also es wurde nie etwas gemessen, sondern es ist eine sehr intuitive, sehr expressive Zerschneiden von den Objekten, von dem Material und das Zusammenfügen, um da auch neue Bildinhalte zu kreieren. Also hier diese drei, das sind so drei ganz programmatische Arbeiten. Es ist die Schere, das heißt gedachte Schnitte, also das Zerschneiden. Das andere ist der Zollstock, der da frottiert oder eine Frottage gemacht wurde. Oder das Mark und Knochen. Also der Knochen, das untere wieder als geometrische Form und oben das Mark als Inhalt, als Lebensspender der Knochen. Also auch hier wieder diese zwei unvereinbaren Sachen.
Eine Frage vielleicht zu den Materialien. Also Sie haben uns Arbeiten erläutert, die ganz gezielt komponiert sind, jetzt das zum Beispiel dort hinten, und dann dieser Turm da aus dem Rollladen. Meine Frage ist, suchen Sie gezielt die Materialien oder laufen Sie zufällig dran? Und sehen Sie dann, und jetzt mache ich das.
Es ist Picasso. Ich suche nicht, ich finde. Es ist das. Es ist das Material, das ich nicht bewusst suche und mit einer Idee im Kopf, sondern es kommt durch diese Beseeltheit des Materials, entstehen neue Bildinhalte oder neue Bilder.
Und aber Ihr Atelier ist ja sehr aufgeräumt. Also ich habe es noch einmal gesehen, vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Aber
also es ist eigentlich, das erstaunt mich jetzt. Also dann war das vielleicht von einer Werkgruppe auf die andere oder so. Aber es ist immer sehr viel da. Und ich arbeite auch immer an verschiedenen Arbeiten und es sind schon Schichten, die dann aufgetürmt werden, und irgendwann betreibe ich dann wieder Archäologie und trage die Schichten ab, sehe wieder Arbeiten, Ansätze, Ideen, die ich damals machen wollte, aber vielleicht keine Zeit hatte oder ein anderes war wichtiger, dringender und wurde wieder überdenkt. Und so dieses Abtragen von Schichten, von Material ist ein wunderbarer Prozess. Wie das Durchblättern von Skizzenbüchern, oder immer wieder mal sehen, was hat man mal da und so. Also da kommt dann auch wieder ganz viel heraus. Also hier ist auch noch so eine programmatische Arbeit, der Strich und Punkt und Fläche, eine Skizze, die auch schon etwas vorwegnimmt. Also die Auseinandersetzung eigentlich mit der Abstraktion immer noch, mit der ganzen, halt auch vielleicht konstruktiven, konkreten Kunst. Ich hatte 1986 das Glück, dass ich ausgesucht worden bin, das Atelier der Stadt Zürich, das ganz neu eingerichtet wurde, als erster im neuen Quartier da unten zu bekommen. Ich war 3 Monate in Genua und dieses Genua, das war wie ein neuer Fundus an Material, der da auf der Straße lag. Also nicht zu vergleichen mit dem Material, das in Zürich, in Wettingen, im Kloster, wo ich arbeite, seit 1974. Dieser Fundus an neuem Material war völlig auch wieder eine Erweiterung meines Vokabulars und meiner Sprache, die das immer wieder das Aufufern und nach neuen Bildkonzepten suchend war. In dieser ganzen Ausstellung im Haus Konstruktiv hier ist eine Arbeit ohne Titel. Sonst sind alle Arbeiten haben Titel. Und für mich ist der Titel eine ganz wichtige Erweiterung der Rezeption. Und meistens ist ja das Wahrnehmen einer Arbeit zuerst über die Distanz geht, von Weitem sieht man die Arbeit, es interessiert einen, man geht in die Nähe, schaut vielleicht einmal kurz den Label an, wo steht, wie sie heißt, von wo, wie, was. Und dann dieser Titel und beim Lesen dieses Titels, der oft etwas, eine zum Teil poetische, zum Teil lyrische, zum Teil ganz banale, pragmatische Materialsbezeichnung ist diese Ebene für mich auch ein Tool, ein ganz wichtiges Tool der Rezeption. Hier diese Arbeit, 21 Gründe oder sauberen Tisch machen, bezieht sich, man kann da sehr viel rein interpretieren, also was man alles immer unter den Tisch wischt, diese ganzen Leichen im Keller oder wie auch immer. Und dieses Material, auch von Genua gefunden und in Genua hergestellt, diese installative Arbeit, die ist ja nicht fest, sondern die ist einfach wieder wegnehmbar. Sie ist nicht so transportierbar, wie sie da daherkommt. Meine Sammlung da hinten, ist eine Arbeit, die eigentlich zeigt, von was für Material das da manchmal rumliegt und eben vielleicht auf die Frage nochmal, wie schön, dass es so da aufgeräumt ist. Also manchmal hat man auch durch das Aufräumen, vielleicht findet man zu einer neuen Lösung eine Skulptur. Sind Hölzer durchbohrt, einfach auf ein Eisendraht aufgesteckte Resthölzer, die wirklich der very rest of all mein Material ist. Das auch ein Stück um Frammento di Piazza Sarzano, Genua, ist wirklich fast ein Objet trouvé, so fast so in dieser Form gefunden. Und ich habe damals in dieser Zeit, das ist also 86 war Genua, ging ja das so in der Kunstgeschichte herum, das Objet trouvé. Das war so ein Begriff, es gab einige Schweizer Künstler, die dieses Objet trouvé, Eckenschwiler war ein wichtiger Vertreter dieses Objet trouvé. Aber ich habe das dann weiterentwickelt, für mich war das Objet trouvé manipulé. Also immer wieder auch der Versuch, Einfluss zu nehmen, nicht einfach schon das zu nehmen, was da ist, aber immer wieder irgend dieser unbändige Lust und Drang, das auch wieder zu manipulieren. Und darum dieses Objet trouvé manipulé. Schnittstück, eine Arbeit, ein Brett, einfach auch wieder eine in der Willkürie der Verhältnisse aufgesägt und zu einer räumlichen Skulptur zusammengefügt. Funktioniert also auch quer, also dass sie ganz anders, dass sie so als, als andere Linie in den Raum hinaus ufert. Und eben die Raumeroberung, die Negativstellen, die Raumeroberungen, die Themen, die Tools und die Attitüden sind Objet trouvé manipulé, sind zersägen, neu zusammenfügen. Barocke Ansicht, schon wieder ein Thema, der Rahmen. Also der Rahmen, der war in dieser Zeit immer wieder als fast ein Insignien der edlen, der schönen Künste. Und halt auch dieses Versuchen, immer diese Kunstgeschichte oder diese ganze Kunst in dieser Zeit auch zu verändern, anders zu machen. Aufgeschnitten, nach hinten geklappt, ausbetoniert. Auch eine Raumeroberung, eine räumliche Raumeroberung. Jetzt sind wir 1988. Da hatte ich die Möglichkeit, für ein halbes Jahr auch das Atelier der Stadt Zürich in New York. Das war ein wunderbarer Neuanfang, Aufbruch, auch ein Hinterlassen von etwas. Ich bin ein Reisender mit leichtem Gepäck. Ich habe immer, schon auch heute noch, ist für mich diese Ausstellung im Ausland, da reise ich nicht sehr oft, nicht mit meinen Arbeiten an, sondern ich reise dahin mit leichtem Gepäck und arbeite von Ort. Und vor Ort war New York ein ganzes anderer Fundus von Arbeiten, die damals dann entstanden. Hier wurden auch das erste Mal überhaupt Klebbänder gefunden und gebraucht. Das heißt, hier ist eine neunteilige Gruppe, ist eine größere Teil. Teilige, mehrteilige Arbeit, hier neun Arbeiten davon. Es ist eine Papiercollage mit der Schere ausgeschnitten. Hier sehen Sie die ersten Tapes, die ich verwendet habe, 1988 gefunden, ganz feine Klebbänder. Und das war diese Entdeckung des Klebbands für mich, war wie auch ein neuer Anfang, ein neuer Star. Das war auch wieder diese Einfachheit, eine Linie zu kreieren, dieses Selbstklebende, dieses Schnelle, Direkte, Unmittelbare. Und dann war eigentlich der Neuanfang da. Nach New York sind Objekte entstanden, die leider nicht mehr da sind. Es waren ephemere Objekte, die einfach mit Material, es waren Studien, Fingerübungen, die entstanden. Alles war nicht mehr miteinander verbunden wie da. Da war das noch verschraubt, verleimt und so. Dann war plötzlich dieses Auflösen. Also ich brauchte keine Schrauben mehr, keinen Leim mehr, sondern das waren fast Equilibr-Gegenstände, die einfach an die Wand gepinnt, im Gleichgewicht an die Wand gelegt wurden. Und dann kam ein neuer Begriff, also diese Dekonstruktion hat sich dann mit einer Dekontextualisierung abgelöst. Das ist dann im anderen Saal, da sieht man dann genau, was ich damit meine. In dieser Zeit also merkte ich auch, dass das all mit dem ganzen Arbeiten, mit diesen Möbelstücken, Versatzstücken unserer Zeit, dass das Zusammenfügen, das von verschiedenen Elementen, das in der Rezeption, beim Erkennen, was es mal war, genau dieses Weiterdenken, dieses Weitersuchen nach neuen Inhalten aufgehört hat. Und es war dann plötzlich irgendwie, war das die Zeit von Recycling, das erste Mal, und dann wurde ich plötzlich Recycling-Künstler und das war für mich das absolute Missverständnis. Also ich war kein Recyclingkünstler. Also das war überhaupt nicht meine Idee. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn man irgendwie in einer Arbeit einen Lattenzaun plötzlich erkennt, dass es ein Lattenzaun ist und plötzlich den ganzen Gartenhag sieht. Das war nicht meine Idee. Ich wollte nicht Geschichten erzählen. Ich wollte andere, neue Inhalte, neue Konzepte, neue Utopien formulieren und nicht Geschichten, Anekdoten erzählen. Und das war dann auch ein radikaler Bruch. Ich habe all den Schrott rausgeschmissen. Vielleicht kamen Sie da gerade zufällig, weil es so leer war. Also all der Schrott war weg. Und dann kamen die Klebebänder und das war eine... Papier einfach, das war eine neue Ära, war geboren. Jetzt gehen wir da in den nächsten Saal. Nach diesen alten Gegenständen, die wie gesagt einfach weggeschmissen worden sind, kam diese nach New York, diese Idee der Dekontextualisierung. Und hier ist diese Arbeit ist eigentlich die Ikone und ist eigentlich der Auslöser für all dieser Überbegriff von der Dekontextualisierung, Verzeihung, die Dekontextualisierung. Drei Aktenhüllen ineinander gesteckt, wo nicht mehr die Frage ist, von wo kommt es, ist es von der EPA oder ist es von der Migros oder so, sondern es sind drei Aktenhüllen, die ineinander gesteckt worden sind, die eine subtraktive Farbmischung ergeben. Sie erinnern bereits schon wieder lose, also plötzlich schon wieder auch ein Verweis oder so auf die Kunstgeschichte, auf Richard Paul Lose. Und das konnte nur funktionieren mit diesen Sichtmäppli, mit diesen Aktenhüllen. Es war für mich unmöglich, dass es einfach Folien sind, die ineinander gesteckt sind. Und es braucht diese Funktion, die ehemalige Funktion der Dekontextualisierung. Also etwas aus einem Kontext rauszunehmen, das wieder zu verändern. Und dann war eine ganze neue Werkgruppe geboren. Dann kamen diese Herma-Haftetiketten, eine logische Folge daraus. Es entstanden ein technisches Aquarell, ganz einfach generiert ein Millimeterpapier, transparentes Millimeterpapier, eingeschnitten und zum Teil noch vereinfacht, indem ich dieses Blatt da auf seitlich hingeklappt habe, durch beide Blätter durchgeschnitten habe, wieder zurückgeklappt, getackert und fertig war das technische Aquarell. Oder diese addierten Volumen, eine Arbeit, die das Kunsthaus Zürich besitzt. Also auch hier wieder dieser Leerraum, der ein ganz wichtiges Thema immer ist und hier eigentlich auch sehr schön funktioniert. Und wenn man diese Technik auch vielleicht betrachtet, wie einfach so etwas hergestellt wird, und das ist auch wieder auf meinen Reisen in Indien, ist das ein Lernen von ganz einfachen Techniken, ganz einfachen pragmatischen Handlungen. Also eingeschnitten, dann eigentlich gebogen, dass es noch knapp hält und dann punktgeschweißt. Und also sehr rudimentär, sehr einfach, sehr vielleicht radikal. Simili Similibus, eine Akustikplatte, die schon Löcher hat, nachgebohrt mit größeren Löchern. Etwas, was da ist, einfach nachgebohrt, vergrößert.
Also die Arbeiten sind in der gleichen Zeit sind die entstanden?
Die sind alle... die sind alle so plus minus 1-2 Jahre sind das entstanden. Und es sind immer auch Werkgruppen, die parallel entstehen, also dass so etwas dann mit einem technischen Aquarell in Verbindung gebracht wird, ist auch immer wieder das Untersuchen und Nachforschen mit Papier. Hier eine Gruppe von Arbeit Papier mit Papier, also das das, wo Leim, wo man zwei Papiere mit Leim miteinander verklebt, auch eine Spur hinterlässt und das plötzlich zum Thema der Intervention wird, wo zwei Papiere miteinander verklebt werden, Nagellack, ein Leim, doppelseitiges, transparentes Klebband, wo zwei Blätter zusammengeklebt werden, wo Spuren hinterlassen. Also immer dieses Suchen und Versuchen, das aus noch weiter auszuloten und weiter zu forschen. Was oben noch diese Herma-Haftetiketten waren, die plötzlich so der Fundus an Material plötzlich in eine andere Richtung kam. Es waren die Klebbänder, es waren die Haftetiketten. Also auch ganz einfaches, banales Material. War plötzlich dieses Büromaterial ein Ziel der Recherche. Und diese Recherche und dieser Fundus an Material war einfach immens, was da an funktionalen Material da war, die man eben dekontextualisieren konnte. Diese Arbeit, Departement, Biella, Aktenordner in der Farbigkeit, die man, glaube ich, heute noch kriegt und dekontextualisiert zu einem Quadrat, das auch wieder diese Negativ in der Mitte, diese Leerstelle hat und auch wieder ein Thema, das wiederkommt. Hier, das sind noch Arbeiten, die auch aus diesem ganzen Büromaterial-Serie kommen. Dieses Letraset, die linke Arbeit, die schwarze. Letraset war die Abreibebuchstaben, die man dann zum Teil ganz billig kriegte, weil die nicht immer so schön dann, wenn sie etwas älter waren, etwas trockener waren, nicht mehr ganz so präzise abreibbar waren. Restposten aus dem Schreibwarengeschäft. Oder hier der Locher mit einem normalen Locher, wo man die A4-Blätter für die Ordner dann locht. Dieses Blatt, das so dann so vielmal gefaltet wurde, dass es wirklich unter den Locher ging und dann gelocht und so. Und darum auch diese Achssymmetrie entstand. Es ist fast ein Rohrschacher. Also es hat überall diese, also auch horizontale Achsen und vertikale Achsen auf schwarzes Papier geklebt. Oder hier diese Proklamation, falls ich sage, also das Millimeterpapier ist okay, aber ich brauche eigentlich das Halbmillimeterpapier. Und so habe ich dieses Millimeterpapier halbiert und zu einem Halbmillimeterpapier gemacht und erklärt, das ist die Präzision meiner Intention. Eine Archäologie von Blöcken, die man kaufen kann, das Aufschneiden, die unteren Schichten hervorholen. Flechten, auch eine Technik, die man schon überall im Kindergarten lernt. Farbiges Papier, Fotokarton aus dem Schreibwarengeschäft. Also hier so diese Ecke, wo eigentlich noch eine größere Werkgruppe hätte zeigen können von dieser ganzen Welt. Meine architektonische Randnotiz, diese Intervention der schnellen Säule. Und dieser Unterzug ist ja eigentlich so fast unmotiviert. Und habe ich dir hier eine Rekonstruktion einer Installation aus auch Mitte 90er Jahre, die schnelle Säule, wie ich sie nenne, weil sie ist sehr schnell herstellbar. Es ist eine Handorgeltechnik, was man auch schon im Kindergarten gelernt hat, wie man mal Papier flechten kann. Ist so eine leichte kritische Randbemerkung zur Architektur. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die mir jetzt auch dann bewusst worden ist, wie immer wieder die Frage auftaucht, was habe ich mit der konstruktiven, konkreten Kunst am Hut? Warum bin ich da? Warum zeige ich da? Ich passe ja nicht ganz rein, habe das selber auch das Gefühl gehabt, die anderen in andere Schubladen aber auch nicht. Und Und diese Arbeit ist, zeigt eigentlich deutlich, dass ich doch etwas damit zu tun habe, und zwar im folgenden Sinne. Also Richard Paul Lohse sagte ja mal Demokratie der Farben. Gleiche viel Farben, auch in unterschiedlichen Elementen, aber gleiche Farbe, gleiche Anzahl, gleiche Fläche, gleiche Ding. Demokratie der Farben. Wenn es für mich ein Konzept ist, das ich hier so großartig proklamieren könnte, dann ist es die Demokratie des Materials. Und zwar die Demokratie des Materials, das ist also diese leeren Fadenspulen, Klebbandrollen, dass die genau gleiche Berechtigung haben wie das, was sie eigentlich als für das, dass sie produziert worden sind, als Träger für ein Material, das mal teurer ist, und das Leergut, so heißt die Arbeit auch, Leergut, dass dieses Leergut genau gleich die Berechtigung hat wie das andere Material. Und da fühle ich mich irgendwie vielleicht identisch, oder da ist es genau da, wo es irgendwie vielleicht eine Überlappung gibt. Diese Arbeiten hier, das ist, sind dann Untersuchungen von Fläche, ist auch wieder ein Loslassen von dem Material, von dieser Bürowelt, und das wirklich durch deklariert worden ist, Untersuchungen von Interventionen von Oberflächen, eine Bohrung von hinten, eine Bohrung von vorne, eingefräst, wieder ausgefacht mit Zement, gebrauchte Klebbänder, also nicht nur die Rolle wurde gebraucht, sondern auch Klebbänder, die ich brauchte zum Abdecken, wurden wiederverwendet. Verpackungsmaterial, diese PVC-Bänder, wo man Pakete zusammenschnürt. Oder hier diese Arbeit der Hetzer.
Wie heißt
die? Hetzer. Der Hetzer ist kommt aus dem Holzbau. Das sind diese verleimten Holzträger, die man zu riesigen Dimensionen zusammenleimen kann und riesige Hallen damit baut. Und hier dieses ist auch wie ein Paradoxum, also wie die Säule auch. Also diese Säule ist auch ein Paradoxum, weil diese Säule braucht den Sockel und braucht die Decke. Ohne die zwei würde die einfach aufspringen. Und normalerweise braucht man ja eine Säule, um die Decke halten. Also hier auch diese Umkehrung. Oder hier dieses Zerschneiden und Verleimen, Zerschneiden, Verleimen, ad absurdum geführt. Und hier sieht man, dass durch jeden Schnitt verliert man ja Material. Und hier kann man eigentlich dann sehen, wie viele Schnitte, wie viel Material das verloren gegangen ist durch das Verschneiden und wieder Verleimen und wieder Verschneiden. Also hier auch das Offenlegen immer der Technik, das Offenlegen von der Realität, so wie es gebraucht wird, so wie ich es brauche, wie es auch ehrlich ist. Ich möchte Ihnen da hinten eine Arbeit zeigen, die ist auch eine Welturaufführung, also die wurde auch noch nie gezeigt. Also diese Arbeit zeigt auch etwas von meiner Systematik, wie ich arbeite, und auch dieser Titel ist noch sehr schön oder eigentlich fast sehr poetisch. Diese Werkgruppe, 24-teilig, die heißt Gestrafte Ecken. Das ist ein Ausdruck, der aus dem Stahlbau entlehnt ist. Im Stahlbau, wenn man auf einen Träger ein anderes Stück einschweißen will, muss man die Ecken strafen, dass sie dann in die Rundung des T-Trägers passt. Und so habe ich das dann aufgeschnappt in dieser Schlosserei, in diesem Stahlbaubetrieb. Sie immer sagen, tu mir da Deckenstrafe, da so. Dieses Eckenstrafe, das kriegte ich solche Ohren. Und habe dann gemerkt, was es geht und gemerkt, dass die sogar eine Maschine haben, wo man eine Ecke strafen kann, und zwar indem man mit einem Schnitt in diese eine Stanzung die Ecke ausstanzen, ausklinken, wie sie sagen, die Stahlbauer, dass man diese Ecke ausklinkt. Und hier ist eine Untersuchung von einer Fläche, es sind alles Fassadenbleche, Schuhrostbleche, alles was da war, in dieselbe Größe geschnitten, zwei Löcher für die Montage. Und dann wurde einfach mal in 24 Bleche die Ecke gestraft. Und das ist so eine Untersuchung auch von der Fläche, was passiert, wenn vier Ecken fehlen, wenn diese Ecken nicht mehr da sind. Und es ist eine 24-teilige Serie, die jetzt auch das erste Mal gezeigt wurde. Das ist der Raum, den nenne ich der Raum der Linie. Hier sind Arbeiten, die einfach mit der Linie sich auseinandersetzen. Die Linie, die in unterschiedlichster Form, mit unterschiedlichen Mitteln, in unterschiedlichen Techniken gebraucht wurde. Hier diese Glasarbeit, Ziselierung, ist ja auch, Ziselierung ist die Technik. Dieses Glas wurde ziseliert, und zwar halt nicht fachgerecht, sondern sie wurde mit einer Schleifhexe, also mit einem Winkelschleifer eingefräst, vor der Rückseite und mit Farbstift ausgefacht. Einschnitt und Bespannung, diese Kartons eingeschnitten und mit farbiger Wolle umwickelt. Der Einschnitt war eigentlich nur gebraucht, um dass die Linie nicht vom Rand her beginnt, sondern dass sie innerhalb des Formates beginnt, und wurde dieser Einschnitt produziert. Hier diese Werkgruppe der Langeweile-Bilder. Es ist eine Werkgruppe, die produziert worden ist mit Farbstift auf Millimeterpapier. Eine Struktur, die zuerst horizontal gezeichnet wurde und dann eine Entscheidung getroffen, die vertikale ist eine andere Struktur. Und erst beim Überlappen dieser zwei Strukturen entstand eigentlich das Bild und war auch ein Zufall, was daraus entstanden ist. Und Langeweile-Bilder, weil sie eine Langeweile dauern, aber auch etwas provokativ. Es ist, ja, Langeweile-Bilder, es ist vielleicht sind sie auch langweilig. Hier wurde eine Arbeit, die Farbe missbraucht worden ist. Die Farbe ist hier der Leim. Diese leeren Karton-Elemente wurden mit Farbe hinten betröpfelt und dann auf die Leinwand aufgeklebt, angedrückt. Und darum entstand dann diese Braue, wo die Farbe rauskommt, und auch wieder zu einer Linie, die nicht planbar ist, die auch etwas organisch ist und aufgelöst. Auch hier diese Spickschnur, Schlagschnurarbeit. Spickschnur ist eine Technik, wo man mittels eines Fadens, der mit Pigmenten oder Kreide voll ist, und durch das Spannen und das Aufheben und Loslassen und dann die Kreide oder die Farbe, die Pigmente auf die Leinwand gespickt wird. Und darum auch diese malerische, sehr malerische und ausgefranste Linie wurde dann nachträglich einfach lackiert, da es wirklich nur Farbpigmente sind und so, dass sie halten. Und darum auch dieses Gelb ist das Fixativ, wo diese Pigmente halten. Also hier in diesem Saal sind eigentlich auch nochmal das Vokabular an verschiedenen Techniken, an verschiedenen Materialien. Das ist alles so Ende 90er, Anfang bis Mitte 90er bis Ende 90er. Diese Blech auf Leinwand, diese Mieder, Unterhosengummis. hier eine Arbeit mit, aus Indien, mit indischen Textilien, also Bänder, die ich in Indien gekauft habe. Oder als Beweisführung meiner Farbpalette, das ist auch ein Tool, ist dieser Pantone-Fächer, coated, uncoated und RAL-Farbtöne unten. Also einfach dieses Aufkleben eines RAL- oder Pantone-Farbfächers. Randerscheinung, kodierte Struktur, Kreisbild, Schnittstück, Verschachtelung, Bandage, Strichbild mit Klebebänder, die ist kompatibel, also die 12 Arbeiten könnte man auch in eine Linie hängen, die sind immer, die laufen durch, die sind wirklich so auch produziert in einer Linie. Diese zwei monochromen Arbeiten, Kupfer, voroxidiert, Grünspan, in einer traditionellen Technik, wie man Flachdächer, einem Blechflachdach, wie man diese Blechdächer faltet, eine Falztechnik, ein monochromes Relief, Holz in einem Le Corbusier-Farbton gestrichen, unterschiedliche Höhen, ein monochromes Relief. Und dann die Skulptur, der räumliche Mäander. Das ist ein Thema, das auch immer wieder auch in Zeichnungen, in Papierarbeiten kommt. Dieser Mäandern, die räumliche Ausuferung, die Leerstellen. Also auch hier wieder diese ganzen Tools, wie ich sie immer wieder brauche und verwende. Hier in diesem Saal sind die so Mitte 2000, also 2002 bis 2007 sind Arbeiten versammelt, also so die letzte Zeit. Es ist nicht ganz konsequent eingehalten, aber es zeigt doch auch, was das eine aus dem anderen wiederkommt. Vielleicht noch generell, was wir oben auch gesehen haben, ist, dass die Auseinandersetzung mit der Malerei auch immer ein Thema ist. Also Malerei mit anderen Mitteln generiert. Und das hat etwas mit einer Systematik zu tun, dass ich versuche, die Wahrnehmung zu schärfen, indem ich die Leute auf eine falsche Fährte führe, indem ich etwas von Weitem anders erscheinen lasse, als dass es tatsächlich von Nahem ist. Und dieser Reiz, dass man die Leute versucht, in die Gänge zu bringen und wirklich in die Nähe zu bringen und diese Täuschung und Enttäuschung zu proklamieren, dass man plötzlich sagt, ja, also das sieht aus wie Malerei und von Nahem sieht man, dass es Wolle ist und dass es ganz banales Material ist. Das ist eine Systematik, die eine Attitude, die eine Attitüde, eine Systematik, mit dem ich arbeite und das für mich ein ganz wichtiges Mittel ist, um meine Arbeiten in einen Versuchen, in einen anderen Wahrnehmungskontext zu stellen. Oder dass etwas, was so explizit erscheint, plötzlich zu einem implizit wird und vielleicht mehrdeutig wird und anders lesbar wird. Konkrete Impression ist wieder eine Arbeit, die von vorne mit Leerräumen, die durch die Abstrahlung der Plastikfolie offen erscheint. Wenn man seitlich hineinschaut, wird das plötzlich zur Malerei. Und konkrete Impression, weil es hat wirklich etwas von einem spätimpressionistischen Bild zu tun, das sehr aufgelöst ist. Und da auch zwei verschiedene Möglichkeiten der Rezeption da ist. Und es sind auch, oder so eine Vitrine, die von vorne als Zeichnung erscheint und seitlich wird das plötzlich durch die Perspektive wird das fast wieder zur Malerei. Oder dieses pointillistische Bild, das Kugelbild, wie ich sie nenne, ist von Weitem so wirklich Malerei, so Pointillismus. Und wenn man vom Nahen kommt und näher tritt und das genauer beobachtet, ist das wirklich, bietet es eine gewisse Hemmschwelle, weil es ist wirklich sehr rudimentäres, mit Draht zusammengebrachte Kugeln, die vorher bemalt worden sind. Diese Amphore, wie ich sie nenne, ist auch eine neue Untersuchung von einer Auflösung einer Form mittels Punkte, wie hier dieser Punktraster und Negativraster, um das mittels eines Punktes ein anderes Bild zu generieren. Und da ist auch wieder lesbar von dieser Demokratie des Materials, also dass der Rest von diesem Punktbild mit der Schere ausgeschnitten, dass dieser Rest, der Negativ, zu einem Negativraster wird. Und das ist auch etwas, was wir jetzt schon an einigen verschiedenen Orten gesehen haben, dieses immer wieder Verwenden, immer wieder das Verwenden vom eigenen Material und vom Material, das übrig bleibt von Demokratie des Materials. Es ist auch eine Behauptung von, dass diese Tools, dass es nicht wie im oberen Raum die horizontale Vertikale ist. Es ist aber auch nicht der Kreis, es ist nicht die Kugel, es kann auch die Diagonale sein, es kann die amorphe Linie sein, die freie Linie. Das sind auch ein Tool, diese geometrische Form, die ich nicht sage, das ist konstruktive, konkrete Kunst oder es ist das Ordnungssystem, sondern ich versuche immer, diese Behauptung auch in verschiedenen geometrische Formen auszuweiten. Und ich denke, wenn die Systematik so klar und so präzise ist, dass man etwas fokussieren kann zu einer Präzision, zu einem Punkt, dass es dann plötzlich wieder auftun kann, dass es plötzlich wieder alles möglich ist. Und dieses Auftun ist nur, wenn das Konzept dahinter so klar und so präzise ist.
Aber planen Sie das oder überlassen Sie das der Intuition?
Auch wenn es jetzt bei so etwas, was sehr üppig erscheint, aber die Reduktion des Mittels ist so klar und die muss geplant sein. Die Reduktion, das ist schlussendlich auch das Schwierigste, sich zu reduzieren auf das Wesentliche. Das ist der Prozess. Und da ist dann, wie ich meine, der Brennpunkt, dass es plötzlich wieder sehr verspielt wird. Aber der Gedanke, der muss ganz präzise sein. Und die Mittel müssen sehr präzise sein, dass es auch spielerisch plötzlich daherkommt. Oder? Die Kugel der Flicken, die eine Flickenskulptur, es ist auch sind Restmaterial, das hier zu einer Kugel und die ist wirklich massiv, das sind alles Blechstreifen, Blech, die aus anderen Installationen oder anderen Arbeiten entstanden sind, innen ganz breite Streifen, die immer feiner werden und die ist also massiv und die nimmt ja auch schon etwas vorweg, ist auch älter als die untere Installation dieser Flickenpavillon. Und über die Flicken, das habe ich bereits schon besprochen, oder? Über die Flicken, was das für mich bedeutet, bin ich jetzt nicht mehr sicher. Wer hilft mir? Den Flicken. Flicken, das sind Arbeiten, die aus Restmaterial entstehen. Es gibt diesen Flickenteppich, den für mich schon, den gibt es ja schon seit meiner Kindheit, dieser Flickenteppich. Und da hat mich immer fasziniert, dass die Vorstellung, dass in diesem Flickenteppich, dass das Kleider waren von irgendwelchen Leuten, die geschreddert wurden und wieder zu einem Teppich verwoben wurden, diese Geschichte, diese Farbigkeit, die sie hatten, ist ja ganz eine spezielle Farbigkeit, diese Flickenteppiche. Und diese Flicken, das ist der Begriff, den ich immer wieder verwende. unten ist der Flickenpavillon, da ist die Flickenskulptur. Es gibt andere Flickenarbeiten, die eigentlich immer mit Restmaterial, das ich finde, das ich selber produziere und daraus wieder neue Arbeiten mache. Diese zentrale Installation, die mir sehr am Herzen lag und für mich ganz wichtig war, war diese Ouvertüre. Und ich habe schon einige so Skulpturen, begehbare Skulpturen produziert, die ich dann merkte, dass eigentlich die Kinder gehen rein und vielleicht 10% der Leute, die gehen dann wirklich rein, die stecken kurz den Kopf rein und mit dem ist es erlebt. Und für mich war das dann wie klar, wenn ich so ein Pavillon baue, dann muss es so sein, man kommt rein und ist drin. Also dieses wirklich unausweichliche, also diese Entscheidung, die man dann einfach gar nicht treffen muss, gehe ich rein oder nicht. Man ist drin, man kommt rein und ist drin und es gibt keinen anderen Weg als durch diesen Pavillon. Und dieses Erlebnis zu haben da drin ist, das muss man gesehen haben. Das muss man, auch die Akustik da drin ist ganz anders als da draußen. Man hört sich ganz anders. Es ist noch verrückt durch diese Transparenz, die zwar groß ist hier, ist doch akustisch ein anderes Ergebnis damit verbunden. Und in diesem Haus auszustellen mit der ganzen Geschichte und der konstruktiven, konkreten Kunst, mit der ich ja, wie gesagt, vielleicht schon etwas gemeinsam habe, aber nicht, es ist nicht das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe oder vielleicht habe ich mich angenähert. Ich wollte dieser ganzen Geschichte eigentlich auch ein Ei legen und das ist so vielleicht bildhaft gesprochen, hier dieses Ei, das begehbar ist und dieses Raumgefühl, das man einfach mal erlebt haben muss, wieder in einem Ei zu sein oder in so einer Struktur mittendrin zu stecken. Und das sind RAL-Farben. RAL-Farben sind für mich auch ein Tool. Ich kann anrufen, sagen RAL 9002 und ich weiß, was ich kriege. Ich kann die holen, ist auch ein Werkzeug. Und ich gehe mit diesem Werkzeug wirklich so auch ganz, ganz locker um. Und ich würde nie Farben mischen, sondern ich nehme das, was vorhanden ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe das.